Borsig. Verteidigungsminister Pistorius hat seinen britischen Amtskollegen zu Gast, Minister John Healey. Und es wird zwei Statements geben und anschließend die Zeit für jeweils zwei Fragen von jeder Seite. Herr Minister.
Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen in der Villa Borsig. Lieber John, wir sehen uns sehr häufig, dieses Mal an einem besonders schönen Ort hier in Berlin. Ich freue mich, dass du hergefunden hast. Wir fliegen heute Abend noch gemeinsam weiter nach Rom zum Group of Five Meeting. Heute darf ich dich begrüßen zum ersten deutsch-britischen Defense Ministerial Council. Wir haben im Oktober das Trinity House Agreement unterzeichnet in London. Und das ist die Grundlage unserer zukünftigen verteidigungspolitischen Zusammenarbeit. Und ich füge hinzu, es ist der erste Baustein eines umfassenden Werks von Vereinbarungen, die Deutschland mit Großbritannien schließen wird. Aber wir waren schneller als alle anderen. Warum? Weil das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik nun mal in diesen Zeiten eine herausragende Rolle spielt. Ich bin sehr froh, dass uns das so schnell gelungen ist und das noch vor dem 6. November. In diesem Agreement stehen vereinfacht ausgedrückt zwei Dinge. Zum einen, dass wir in vielen Bereichen der Sicherheit und Verteidigung enger kooperieren wollen, viel enger als zuvor. Und dass wir zweitens uns regelmäßig, und das ist Bedingung, um erfolgreich zu sein, die über die Fortschritte austauschen wollen und prüfen, wo wir nachsteuern können und müssen, also ein ständiges Controlling unserer Arbeit. Das heutige Treffen zeigt, wir vereinbaren nicht nur wichtige Projekte, das wäre ja nur die halbe Miete, sondern wir setzen auch gemeinsam um und das ziemlich schnell. Da wäre zum Beispiel die Zusammenarbeit bei der PA-8 Poseidon, das Training mit den Seefernaufklärern ist ein zentraler Punkt unserer Verabredung. John, ihr habt die Flugzeuge. In wenigen Monaten, noch im Herbst, werden wir unsere ersten Seefernaufklärermodelle dieses Typs bekommen. Und meine Damen und Herren, Sie wissen es vermutlich, diese Seefernaufklärer sind von hoher Bedeutung für unsere Deterrence- und Defense-Fähigkeiten im Nordatlantik insbesondere, aber auch darüber hinaus. Denn diese Seefernaufklärer können U-Boote aus der Luft bekämpfen und das über weite Distanzen. Die Bundeswehr muss dank unserer Kooperation mit dem Training nicht warten, bis die Seeaufklärer geliefert werden. Das ist optimale Nutzung der Ressourcen. Deutsche Crews sammeln schon heute wertvolle Erfahrungen und eben auf den britischen Modellen. Das wird uns bei der Einführung und beim schnellen Start der Nutzung dieser Maschinen dann im Herbst sehr, sehr helfen. Außerdem haben wir verabredet, dass wir unsere Flugzeuge an den Küsten gegenseitig nutzen werden. Und Deutschland wird die britische Waffe Stingray-Torpedos für die PA-8 Poseidon erwerben. Dazu haben wir gerade das Agreement unterschrieben. Manche von Ihnen waren ja gerade auch dabei. Mit all diesen Maßnahmen stärken Deutschland und Großbritannien gemeinsam das wichtige Feld der U-Boot-Jagd, die U-Boot-Jagdfähigkeiten des Bündnisses im Nordatlantik und der Nordsee. Und John und ich haben verabredet, dass wir, sobald das möglich ist, einen gemeinsamen Überwachungsflug mit der PA-8 Poseidon unternehmen werden. Ein zweites wichtiges Thema sind die Abstandswaffen. Die aktuelle Bedrohungslage zeigt eindrucksvoll, wir müssen möglichst alle Fähigkeitslücken schließen und das so schnell wie irgendwie möglich. Die Situation macht völlig klar, Zeit ist ein treibender und ein zentraler Faktor. Und das gilt ganz besonders im Bereich der weitreichenden Abstandswaffen. Daher werden wir gemeinsam und haben damit bereits begonnen, die Fähigkeit Deep Precision Strike zu entwickeln. Konkret heißt das, wir haben die Entwicklung von Waffensystemen mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern gestartet. Wir tun das im Rahmen des Projekts European Long Range Strike Approach, kurz ELSA. Das hat den Vorteil, dass sich weitere Partner unserem Vorhaben anschließen können und dass wir Synergien heben können, die das Ganze effizienter und effektiver machen. All diese Beispiele, meine Damen und Herren, zeigen, Basis für unsere enge deutsch-britische Partnerschaft ist eine starke und erfolgreiche und zukunftsfähige Verteidigungsindustrie. Deshalb bringen wir unsere Industrien enger zusammen. Es wird künftig einen Defense Roundtable geben, der den Austausch der Industrieverbände und der Ministerien fördert, aber insbesondere auch unsere Industrien näher zueinander bringt. Natürlich haben wir auch über die Ukraine gesprochen. Auch bei der Ukraine-Unterstützung hat sich unsere sehr, sehr enge, auch persönlich und freundschaftlich begründete Kooperation noch mal weiterentwickelt. Hat sich auch ausgewirkt. Wir beide haben, wie Sie wissen, im April die Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe geleitet und dabei rund 20 Milliarden Euro eingeworben. Ein wichtiges Signal, ein wichtiger Erfolg. Und diese internationale Unterstützung der Ukraine wollen John und ich weiterentwickeln im Rahmen dieses Formats. Und es geht eben dabei um die verschiedenen Unterstützungsformate, Kontaktgruppe UDCG, die verschiedenen Fähigkeitskoalitionen und natürlich dem Kommando NSATU in Wiesbaden. All das wollen wir künftig noch enger verzahnen und die Synergien besser nutzen. Die entsprechenden Ideen dazu entwickeln wir. Das soll nun im Laufe des Jahres dann weiter ausgearbeitet und spätestens im Herbst umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, Deutschland, und das ist das Fazit auch der heutigen Sitzung, Deutschland und Großbritannien gehen gemeinsam voran. Wir spüren das auch bei den Truppenbesuchen. Die Zusammenarbeit unserer Streitkräfte ist sehr, sehr eng, verlässlich und über viele Jahrzehnte erprobt und sehr freundschaftlich. Mir selber ist das auch begegnet bei meinem Besuch beim deutsch-britischen Pionierbrückenbataillon in Minden vor kurzem. Ebenso verlässlich arbeiten unsere Kräfte auch an der NATO-Ostflanke zusammen, auch das erprobt und Ausbau und weiter auszubauen in Litauen und in Estland. Und das Gleiche gilt natürlich für unsere Luftwaffe beim Air Policing im Baltikum. Wir stärken damit die enge und sehr alte und erprobte Freundschaft unserer Streitkräfte und unserer Nation. Wir stärken die europäischen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten und damit den europäischen Pfeiler der NATO. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Mit diesen Schritten, mit dem, wie wir vorgehen, laden wir alle Partner ausdrücklich auch ein, an unseren Projekten mitzuarbeiten. Die Group of Five ist ein Beispiel dafür, wie das sehr gut funktioniert. Und weitere werden folgen. Vielen Dank soweit. Bitte, John.
Good afternoon.
Schönen guten Nachmittag an alle. Guten Tag. Minister Pistorius und ich haben gerade das erste Verteidigungsministerratstreffen der Geschichte abgehalten. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und danke auch an die Teams, die ja so gut in den letzten 6 Monaten zusammengearbeitet haben. Harte Arbeit steckt dahinter, aber auch gegenseitiger Respekt. Es ist mir eine Ehre. Ich bin der erste britische Minister, der die neuen Vertreter der Regierung in der ersten vollen Arbeitswoche besuchen darf. Und da muss ich sagen, Sie haben zwar eine neue Regierung, aber es ist eine besondere Freude für mich, dass hier ein alter Freund von mir an der Spitze der Verteidigung steht. Und das zeugt ja auch davon, Boris, welchen Status du hast, welche Kompetenzen und welchen Ruf du genießt. Dankeschön. Auf vielerlei Weise ist ja auch die britische Regierung noch neu. Wir hatten in Großbritannien im Juli letzten Jahres Wahlen. Wir haben uns dazu verpflichtet, zum ersten Mal einen tiefgreifenden Verteidigungsdeal mit Deutschland abzuschließen. Und zwar innerhalb von 100 Tagen konnte dieses tiefgreifende Verteidigungsabkommen zwischen beiden Nationen unterzeichnet werden. Jetzt sind wir 6 Monate weiter und treffen uns zum ersten Mal in diesem Format beim Defense Ministers Council. Und wir möchten Bilanz ziehen über die Fortschritte, die wir erzielt haben. Und wir möchten uns an die Arbeit machen, diese Vereinbarung umzusetzen, denn das wird die NATO stärken. Wir setzen es um, da das auch unsere eigenen Volkswirtschaften stärken wird. Boris und ich haben schon seit langem erkannt, dass unsere beiden Nationen eine besondere Rolle zu spielen haben. Wir haben schon seit langem erkannt, dass die europäischen Länder in der NATO mehr leisten müssen und die europäische Sicherheit stärker verteidigen müssen. Und wir sind uns einig, dass die beste Möglichkeit, das zu tun, darin besteht, dass führende Nationen wie Deutschland und das Vereinigte Königreich mehr zusammen machen. Deshalb haben wir das Trinity House Agreement unterzeichnet und beide arbeiten wir mit Hingebung daran, dass wir Fortschritte erzielen, nicht nur Versprechen aussprechen. Boris, wir haben das heute Nachmittag gesagt und das möchte ich hier vor Ihnen noch einmal betonen. In den letzten 6 Monaten haben wir Fortschritte in vielerlei Hinsicht unter diesem Abkommen erzielt. Die deutschen Besatzungen sind aus Schottland heraus auf der PA-8 geflogen und wir haben auch Übungen zwischen den deutschen U-Booten und den britischen PA-8 durchgeführt. Deutschland wird britisch hergestellte Militärbrücken kaufen. Wir haben ein neues Industrieforum ins Leben gerufen, sodass wir unsere federführenden und auch neuen Verteidigungsunternehmen zusammenbringen können. Wir haben heute ein neues Abkommen unterzeichnet, mittels dem Deutschland zunächst einmal Entwicklung und dann den Kauf der britischen Stingray-Torpedos vollziehen kann. Und wir sind uns auch einig, dass wir zusammen uns an die Arbeit machen werden, um die Entwicklung einer neuen europäisch entwickelten Deep Precision Strike-Fähigkeit zu entwickeln mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern. Zu guter Letzt, Boris und ich zusammen, das Vereinigte Königreich und Deutschland zusammen, leiten ja gemeinsam die UDCG, wo 50 Nationen zusammenkommen und die Unterstützung für die Ukraine, solange wie das nötig ist, leisten. Und in dieser kurzen Zeit, Boris, die wir das gemacht haben, konnten wir noch einmal zusätzliche 23 Milliarden Euro aufbringen, um die Ukraine im Kampf zu halten. Diese Partnerschaft dient nicht nur der NATO. Es stärkt natürlich die Sicherheit der NATO und die Sicherheit Europas. Sie stärkt unsere Verteidigung und unsere Volkswirtschaften. Es ist also eine Beziehung, die sich in den kommenden Jahren noch vertiefen wird. Heute blicken ja viele Augen auf der ganzen Welt nach Istanbul. Und da muss ich sagen, dass an diesem Tag Putin ja bloßgestellt wird als das, was er ist. Er sagt, er möchte Frieden, aber er hat einen vollen Waffenstillstand abgelehnt. Er sagt, er möchte die Kampfhandlungen einstellen, aber dennoch führt er weiterhin Schläge durch und tötet die Menschen der Ukraine. Er sagt, er möchte reden, aber er kommt noch nicht einmal zu dieser Konferenz, die er ja eigentlich eingefordert hatte, die ja heute in Istanbul stattfinden könnte. Das ist Putins Krieg und er könnte diesen morgen beenden. Er könnte ihn morgen beenden, wenn er sich zurückziehen würde aus diesem souveränen Land, in das er vor fast 3,5 Jahren eingefallen ist. Und egal was kommt, Boris und ich werden morgen zusammen mit Italien und Frankreich und Polen zusammenkommen, und zwar in Rom im EE5-Format. Die EE5-Gruppe, die wir zum ersten Mal zusammengebracht haben im November. Und ob es jetzt nun durch die EE5, Trinity House oder die NATO passiert, ist unsere letztendliche Stärke ja die unseres Bündnisses. Insbesondere angesichts dieser Zeiten brauchen wir ja unsere Freunde mehr denn je. Und ich freue mich daher, Boris, dass wir unsere Beziehungen stärken können, sowohl mittels des Trinity House Agreement, aber auch auf andere Weisen. Und zusammen können Deutschland und das Vereinigte Königreich eine führende Rolle spielen bei der Stärkung der europäischen Sicherheit und bei der Stärkung der NATO in den kommenden Monaten und Jahren.
Wir haben 4 Fragen, 2 von der britischen und 2 von der deutschen Seite. Wir fangen an mit Kieran Stacey von The Guardian. Das Mikrofon kommt.
Thank you, Kieran Stacey.
Kieran Stacey vom Guardian. Ich möchte auf diese Kommentare eingehen, die der Minister Healey gerade gemacht hat. Sollte man jetzt Russland noch mit mehr Sanktionen überziehen, wenn man sieht, was in Istanbul gerade passiert? Ja. Ja, unsere Regierungschefs waren am Wochenende in Kiew und die zeigen, wie stark wir die Ukraine unterstützen. Und das ist ja etwas, was klar zeigt, dass wir bereit sind, das zu tun als führende Nation. Und die kurze Antwort ist ja, wir müssen handeln, wir müssen Putin unter Druck setzen, sodass er zum Verhandlungstisch kommt. Wie könnte das denn aussehen? Wie stellen Sie sich das vor? Unsere Staats- und Regierungschefs müssten das ausarbeiten. Und was die EU angeht, da müsste das die EU entscheiden und nicht die Mitgliedstaaten. Und wenn ich recht informiert bin, verhandelte die Europäische Union schon gestern dazu und hat das grüne Licht schon gegeben für ein neues Aktionspaket. Und das ist wichtig.
Herr Minister, eine Frage zu den künftigen Verteidigungsausgaben an Sie, aber auch an den Minister Healey. Beim Treffen der NATO-Außenminister hat Außenminister Wagenknecht sich hinter das 5%-Ziel gestellt, sage ich mal verkürzt. Er hat auch die Formel 3,5 plus 1,5 benutzt. Wie stehen Sie dazu? Stützen Sie eine solche Forderung? Mit welchen Erwartungen und Forderungen gehen Sie beide in den künftigen NATO-Gipfel?
Also zunächst mal freue ich mich über einen sehr, sehr guten Start, den ich mit meinem Außenministerkollegen Joe Wadefuhl hatte und habe. Gleichzeitig weiß er so gut wie ich, die Aufstellung des Etats für Verteidigung liegt im Einzelplan 14, also in meinem Haus. Und ich habe immer gesagt, egal welche Prozentzahl auf dem Weg bis zum NATO-Gipfel noch so diskutiert wird, und da ist ja einiges in Bewegung, und was immer dann auf dem NATO-Gipfel auch verabredet werden wird, entscheidend ist weniger die Prozentzahl. Entscheidend ist, dass die NATO-Fähigkeitsziele, die dann auch festgelegt werden, schnell, umfassend und zeitgerecht erfüllt werden. Weil ich glaube, wir müssen uns in der Tat etwas verabschieden, ohne dass Prozentzahlen deswegen unwichtig werden. Natürlich reden wir am Ende über um die 3% oder mehr. Das wird schon so sein. Aber wir müssen wegkommen von der reinen Input-Orientierung hin zur Outcome-Orientierung. Also was kommt raus bei dem, was wir tun? Wenn wir Geld ausgeben und Prozente addieren, haben wir noch keine Fähigkeiten realisiert. Entscheidend ist aber, dass wir Deterrence und Defense gewährleisten, dadurch, dass wir tun, was die NATO-Experten den NATO-Gipfel vorschlagen und was dann beschlossen wird. Das ist für mich der Maßstab. Und wir wissen alle, dass das sehr viel teurer wird als die 2%, die heute im Raum stehen. Deswegen habe ich auch nie ein Blatt vor den Mund genommen und gesagt, 2% können niemals die Decke sein, sondern nur der Ausgangspunkt. Und dass 3% plus nicht unrealistisch sind, das können wir uns bei den Anforderungen, um die es dabei geht, alle ausmalen.
Ja, 23 NATO.
Ja, 23 NATO-Nationen geben 2,2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Und wir sind uns alle einig, dass wir für die Verteidigung mehr ausgeben müssen. Und das machen wir bereits. Jeder ist sich einig, wir müssen mehr für die Verteidigung ausgeben. Und das werden wir tun. Im Vereinigten Königreich haben wir ein Wahlversprechen abgegeben, dass wir die Verteidigungsausgaben auf 2,5% unseres BIPs steigern werden. Wir haben vor, das 3 Jahre früher zu tun als erwartet. Und 5 Milliarden Pfund werden zusätzlich reingegeben in den Verteidigungshaushalt nächstes Jahr. Und wir müssen natürlich mehr machen, das wissen alle, damit wir diese 3% erreichen. Minister Pistorius und ich sehen das gleich. Es ist wichtig, unsere Verteidigungsausgaben zu steigern, aber es geht nicht nur darum, wie viel wir ausgeben, sondern wie wir das tun und wie gut wir das ausgeben. Es ist eine Herausforderung für die NATO und genauso gleichermaßen auch für uns in unseren jeweiligen Ministerien. Als ich mein Amt vor 10 Monaten angetreten habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass Minister Pistorius schon seit langem und erfahren ist in der alten Regierung und hat die Herausforderungen als Verteidigungsminister schon kennengelernt in einem großen Land mit einem starken Militär, wie es das in Deutschland der Fall ist. Aber er hat dennoch erkannt, wie wichtig es ist, Reformen umzusetzen und mehr zu tun. Und wir werden dem ein großes Augenmerk verleihen, sodass wir gewährleisten können, dass wir unseren Menschen in Großbritannien sagen können, ja, wenn sie unsere Regierung bei den Verteidigungsausgaben unterstützen, dann werden wir gewährleisten, dass unsere gemeinsame Sicherheit dadurch gestärkt wird und dass auch Arbeitsplätze geschaffen werden, Firmen entstehen können und soziale Kohärenz auch geschaffen werden kann. Ganz selbst so. Financial Times. Ich bin Laura von der Financial Times.
Es schien darin zu bestehen, Trump gegen Putin aufzubringen. Doch was, wenn das nicht funktioniert? Was ist der Plan B in der Ukraine, bedeute ich?
Also ich habe es auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Es gibt immer einen Plan B und einen Plan C, im Zweifel auch. Aber man sollte über die Pläne B und C nicht öffentlich reden, bevor nicht klar ist, was aus Plan A geworden ist. Und im Augenblick ist das schwer abzuschätzen. Wenn ich die Reaktion aus Washington richtig lese, dann ändert sich gerade was in der Tonlage. Aber es bleibt abzuwarten, ob das nachhaltig ist, ob das anhält und welche Konsequenzen das hat. Ich kann nur so viel sagen, John hat es gerade erwähnt, Wladimir Putin hat es in der Hand, den Krieg zu beenden. Er könnte nach Istanbul reisen und verhandeln. Er könnte eine Feuerpause anordnen. Nichts davon passiert. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Putin hier den amerikanischen Präsidenten versucht, am Nasenring durch die Manege zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der amerikanische Präsident, dass ihm das nicht gefallen kann. Und das wird möglicherweise auch zu einer weiteren Änderung auf dem eingeschlagenen Weg in seinem Verhalten führen.
So we had the opportunity.
Ja, es gab ja jetzt diese Chance auf einen Waffenstillstand und auf Gespräche heute. Der Präsident Trump hat ja zugesagt, dass er nachhaltigen Frieden für die Ukraine schaffen wird. Das ist etwas, was wir vollumfänglich unterstützen und mit absichern möchten. Und deshalb sind die Gespräche von heute in Istanbul so enttäuschend. Aber unsere Arbeit als Verteidigungsminister besteht darin, darauf hinzuwirken, dass die Ukraine in der bestmöglichen und stärksten möglichen Position bleibt, auf dem Gefechtsfeld und am Verhandlungstisch. Und deshalb haben wir die Verantwortung angenommen, gemeinsam die UDCG zu koordinieren. Deshalb verstärken wir unsere Unterstützung als einzelne Nationen und auch gemeinsam, um zu gewährleisten, dass die Ukraine ihre Position, ihre Stellungen auf dem Gefechtsfeld halten kann. Und während nun alle darauf blicken, was in Istanbul geschieht bei Waffenstillstandsverhandlungen, ist es nun unsere Aufgabe als Verteidigungsminister, darauf hinzuwirken, dass wir einen möglichen Frieden nicht gefährden, indem wir den Krieg vergessen. Einfach sage ich es so. Der Präsident Putin hat letzte Woche den Tag des Sieges in Moskau gefeiert, aber es gibt hier keinen Sieg, der für Putin in der Ukraine in Sicht wäre. Er gewinnt immer weniger Boden von einem Monat zum anderen und immer mehr Tote sind zu beklagen von Jahr zu Jahr. Und nächsten Monat sollen es 1 Million Tote Gefallene sein, seit er im Februar 2022 diese vollumfängliche Invasion der Ukraine gestartet hat. Und nun ist es an der Zeit, dass er den Worten Taten folgen lässt, dass er spricht, verhandelt und diesen Kampfhandlungen ein Ende bereitet.
Herr Minister, Sie haben heute hier unter anderem über bodengeschützte oder landgestützte Abstandswaffen gesprochen. Ist langfristig auch geplant, das auf See auszuweiten, um zum Beispiel auch unabhängiger von den Amerikanern zu werden, was jetzt Tomahawks und Ähnliches angeht?
Das gehört alles mit zu den Themen, über die wir in diesem Format, aber auch in anderen reden und nachdenken und uns Gedanken darüber machen, wie das aussehen kann, wer sich an solchen Projekten beteiligt und über welche Zeiträume wir dabei reden.
Just so.
Ich stimme zu.
Guten Tag. So.